Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Werte und Leadership. In dieser Folge spreche ich mit Petra Bahr. Sie ist eine der bekanntesten Theologinnen des Landes und Landesbischöfin für den Sprengel Hannover der Evangelischen Kirche. Ich habe sie über Videocall getroffen, wie in Corona-Zeiten üblich, und leider ist deswegen die Qualität nicht ganz so, wie ihr sie sonst von uns kennt. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß beim Zuhören und Lust darauf zu entdecken, welche drei Gegenstände uns Frau Bahr für dieses Mal mitgebracht hat. Herzlich willkommen, Frau Bahr, in unserem Werte-Podcast zum Thema Werte und Leadership. Ich freue mich besonders, dass Sie sich Zeit genommen haben. Petra Bahr, Sie sind Theologin, Sie sind Regionalbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Hannover. Und ich nehme an, Sie sind in diesen Tagen der Corona-Krise ein besonders gefragter Gesprächspartner. Wie geht es Ihnen denn persönlich in dieser Zeit?
Also eigentlich geht es mir gut. Gemessen an dem, was in der Welt passiert, kann man ja sagen, sehr voller Kühlschrank, alle sind gesund, das Kind hält sich tapfer. Deswegen geht es mir gut, aber das klingt seltsam. Ich bin zwar offiziell im Homeoffice, aber ich arbeite deutlich mehr nochmal als sonst. Das liegt daran, dass wir als Geistliche natürlich nicht nur in Krisenstäben sitzen, sondern auch sehr viel seelsorgerliche Begleitung anbieten, die auch wahrgenommen wird, auch von Leuten, die mit der Kirche eigentlich gar nicht viel zu tun haben, von Abgeordneten über Unternehmer, über Künstlerinnen, mit denen man Projekte gemacht hat. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt ziemlich erschöpft gerade so nach der ersten Runde.
Das kann ich gut verstehen. Und mit welchen Sorgen, Problemen kommen denn die Leute auf Sie zu? Wann suchen die Zuflucht zur Kirche?
Also zum einen bin ich ja als Regionalbischöfin für 500 Pastoren und Pastorinnen verantwortlich, und die müssen im Grunde von heute auf jetzt zum einen auf digitale Angebote schalten. Es gibt ein paar Junge, die können das schon richtig gut. Andere machen das zum ersten Mal. Die müssen Trauerfeiern unter ganz anderen Bedingungen abhalten, statt 300, 400 Leuten, die man in Niedersachsen auf einem Dorf bei einer Trauerfeier mal hat, jetzt im engsten Familienkreis, an der frischen Luft, egal wie das Wetter ist. Das ist ungeheuer belastend. Es ist für Pastoren und Pastoren natürlich auch belastend, dass sie ihre Kirchen schließen müssen. Das ist, wenn man so will, auch in keiner anderen Katastrophenzeit hier so gewesen. Selbst in den Kriegen sind die Kirchen ein Schutzraum und ein Ort, wo man hingeht. Und das ist plötzlich anders. Das heißt, auch Seelsorger brauchen manchmal Seelsorge. Und dann ist es so, dass ich ja einfach auch für eine sehr große Institution verantwortlich bin, die sich nach außen auch sehr stark rechtfertigen muss im Moment, weil das, was an sichtbarer Präsenz da ist, plötzlich entweder in den digitalen Raum verlagert wird, wo unglaublich viel passiert. Aber wir sind ja einfach eine sehr analoge Institution, wo es auf direkte Begegnung ankommt, auch auf Berührung, auf Körperkontakt, nicht nur beim Abendmahl, sondern ganz besonders auch bei der Seelsorge natürlich.
Würden Sie sich denn wünschen, dass die Kirche in dieser Zeit präsenter wäre, auch in der öffentlichen Diskussion? Da nehme ich sie noch gar nicht so stark wahr.
Also ich kann das für Niedersachsen überhaupt nicht behaupten, dass wir nicht präsent sind. Ich merke das an der großen Zahl von Interviews und Anfragen. Ich sehe auch, dass zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender ganz schnell umgeschaltet haben. Also ich bin zum Beispiel immer wieder auch 2-3 Stunden on air für Hörer und Hörerinnen, die ihre Sorgen besprechen können in den klassischen Magazinsendungen. Ich sehe, dass es ein großes Bedürfnis gibt, auch von denjenigen, die politische Verantwortung haben, sich nochmal zu vergewissern, weil alle ja wissen, es geht um den Wohlstand dieses Landes, es geht um Leben oder Tod. Um es mal ganz dramatisch zu sagen. Wir haben ja auch viele Krankenhausseelsorger, die berichten, wie diese angespannte Situation in den Kliniken sich auswirkt. Aber es sind auch viele, die einfach sehr verantwortungsvoll, sehr, sehr schwerwiegende Entscheidungen, auch massive Einschränkung unserer Freiheitsrechte verantworten müssen. Und das sind oft sehr liberale Geister, die plötzlich aufgrund dieser Pandemie Dinge nachvollziehen müssen oder sogar durchsetzen müssen, die ihnen einfach im tiefsten widerstreben. Leute entlassen zum Beispiel. Ja.
Nun hatten wir vereinbart, dass wir heute ein Gespräch über Werte führen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ein ganz zentraler Baustein in der Krise, weil man sich ja dann auf seine Werte besinnt. Das Konzept von diesem Podcast ist, dass Sie als Gast drei Gegenstände mitnehmen. Und Sie haben uns auch drei Gegenstände mitgebracht. Wollen Sie einfach kurz den ersten beschreiben?
Es sind drei Gegenstände. Der eine ist denkbar klein. Das ist mein Ehering. Der zweite passt in eine Faust, sieht aus wie ein schwerer Stein, ist aber ganz leicht, weil es ein an Land geschwemmtes Holz ist, das aussieht wie ein schwerer Kiesel. Und das dritte ist ein Klavier. Und mit diesen Gegenständen verbinden sich sehr unterschiedliche Werte.
Ja, mich interessiert als erstes mal das Größte, nämlich das Klavier. Was verbinden Sie mit dem Klavier?
Mit dem Klavier verbinde ich etwas, was mir in Krisen selber persönlich sehr hilft, nämlich Musik zu machen. Auch mit meinem Kind, aber auch für mich alleine, weil das der Moment ist, wo ich mich völlig vergessen kann. Und Musik, Kunst ist etwas, was einen Zweck in sich selbst hat. Es hat im Grunde keinen Nutzen im strengen Sinne. Es kommt nichts dabei raus, außer dass es das Leben bewegt, verändert, auch eine Möglichkeit ist, sich selbst auszudrücken. Und deswegen verbinde ich mit diesem Symbol etwas, was vielleicht zu den tiefsten Werten dazugehört, nämlich dass Menschen aus sich selbst heraus wertvoll sind und dass sie vieles tun können, was einfach als das, was es ist, großartig ist. Und dazu gehören die Künste.
Wer hat Sie denn zum Klavierspielen herangeführt? Waren das Ihre Eltern? Waren das Freunde, Bekannte?
Ich komme aus einer Familie, in der Musik eine große Rolle spielte. Gerade für meine Mutter war das so, dass Musik im Grunde für sie ein Lebensmittel war und auch immer noch ist. Und das ist dann irgendwann ansteckend. Also es war weniger die Tatsache, dass Kinder ein Instrument lernen, damit sie sich im sozialen Raum besser einfügen oder besser in Mathe sind oder so, sondern es war wirklich die große Freude daran, sich selbst ausdrücken zu können, über die eigene Stimme, über unterschiedliche Instrumente. Und ich merke das auch bei meinem Kind, der selber als 12-Jähriger sehr begeistert auf hohem Niveau Musik macht, Oboe spielt, dass es etwas ist, was ihm jetzt gerade in der Krise hilft, seinen Gefühlen auch Ausdruck zu verleihen. Da, wo Worte an die Grenzen kommen, das merkt man in Katastrophensituationen ganz oft, ist die Musik etwas, was einem eine Stimme gibt, eine Form gibt. Manchmal auch Wut und Traurigkeit, aber auch Freude in etwas bringt, was andere möglicherweise auch ansteckt. Und das ist ein ganz großartiger Wert, finde ich.
Glauben Sie denn, dass sich Kunst, Musik durch diese Corona-Krise verändern werden, der Stellenwert der Kunst, der Musik?
Ja, und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen merken viele, dass Kultur, Kunst, die Bücher, die man nie gelesen hat, aber auch die Musik, die sich zum Beispiel über die sozialen Medien verbreitet, wirklich sowas wie Halt geben kann. Die Twitter-Konzerte von Igor Levit werden mittlerweile wirklich von 100.000 Leuten in der ganzen Welt geguckt. Das verbindet ganz viele. Und ich sehe ja in meinem eigenen Twitter-Account, dass Leute plötzlich Beethoven hören, die niemals dachten, je klassische Musik zu hören, weil sie den Eindruck haben, dass diese Musik, die so turbulent ist und so chaotisch und so traurig und so tief und so kompliziert, viel besser in ihre Situation passt als irgendein schnöder, blöder Popsong. Und auf der anderen Seite ist gerade die Kultur in Deutschland, wie wir sie jetzt haben, massiv gefährdet. Zum einen, weil viele Künstler und Künstlerinnen sowieso und natürlich schon nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen und selbst Top-Künstler jetzt vor den Trümmern ihrer Existenzen stehen. Und auch die großen Kultureinrichtungen, die wir haben, die Opern, die Theater, aber auch die Kinos, die Buchläden, die Verlage, ökonomisch wirklich gefährdet sind. Also auch als Kreativwirtschaftsfaktor, wenn man so will, gefährdet sind. Und das ist ja nicht nur ein Standortvorteil, sondern auch für den inneren Standort von Menschen ein großer Halt in dieser Gesellschaft, auch generationenübergreifend. Deswegen ist das so eine doppelte Erfahrung. Einerseits merke ich, dass Leute anfangen, wieder sich mit Kultur auseinanderzusetzen, auch mit Filmen, mit Serien, auch selber anfangen, alles Mögliche zu fotografieren oder wieder ihre alten Instrumente rauszunehmen und so. Auf der anderen Seite die großen Kultureinrichtungen ökonomisch vermutlich die ersten sind, die unter großen Druck geraten.
Die Wirtschaft und die wirtschaftlichen Folgen sind ja ohnehin auch Gegenstand einer heftigen Debatte. Und es kommen auch immer mehr Stimmen auf, die fragen, am Anfang leise, aber inzwischen auch doch lauter, ob man denn das verantworten kann. Also das wird sozusagen Menschenleben gegen wirtschaftliche Not, ja auch in Teilen, gegenübergestellt. Wie stehen Sie in dieser Debatte? Wie können wir uns dieser Debatte stellen?
Ich glaube, wir können uns ihr nur angemessen stellen, indem wir es komplizierter machen. Denn natürlich ist überhaupt gar keine Frage, dass Leben retten über allem steht. geht, weil es ja hier wirklich um den Ernstfall des Würdeschutzes von Menschen geht. Mhm. Und niemand möchte in die Situation geraten, wo Ärzte entscheiden müssen, wen von den 5 eingelieferten Patienten sie leben lassen. Das ist eine so fürchterliche Vorstellung, dass, glaube ich, allen klar ist, dass die richtige Entscheidung ist, für das Leben zu votieren. Gleichzeitig ist es, wenn man das mal etwas länger zu Ende denkt, so, dass natürlich alle auch von dem Wohlstand eines Landes leben. Und zwar nicht nur im kurzsichtigen Sinne, dass man weiß, womit man in den nächsten Monaten die Miete zahlt, das auch. Aber das, was auch andere Institutionen brauchen, etwa Universitäten, damit Innovationen passieren, dass Menschen gut ausgebildet sind. Also die Zukunft eines Landes hängt in viel eklatanterer Weise auch daran, dass das wirtschaftliche Leben nicht über ein Maß strapaziert wird, dass es zu einem totalen Zusammenbruch kommt. Ich habe aber im Moment das Gefühl, dass selbst in den Kirchen, wo man normalerweise ja so etwas abständiger ist gegenüber der Welt von Wirtschaft und Unternehmen, deutlich wird, dass wir merken, wie sehr geistiges Wohlergehen und ökonomisches Wohlergehen dann doch auch zusammenhängen. Und dieses Bashing vom Materiellen oder vom bloß Materiellen, man sich im Grunde nur leisten kann, wenn es einem richtig gut geht.
Richtig, denn für viele ist das ja auch sehr schnell existenziell. Nicht nur bei den Künstlern haben wir es schon angesprochen, aber natürlich auch bei anderen Freiberuflern oder auch größeren Betrieben und deren Mitarbeitern, die sie vielleicht entlassen müssen. Richtig, das wird ja dann schnell auch grundlegend.
Genau, und das, was einmal kaputt gegangen ist, ist unglaublich schwer wieder aufzubauen. Das machen sich, glaube ich, auch wenig Leute klar. Also ich bin so ein bisschen auch privat in der Start-up-Szene unterwegs. Das sind oft Unternehmen, die sind noch ganz neu, die brauchen gerade ganz viel Kapital und sind unter Umständen die Unternehmen, die uns in 5-10 Jahren in Deutschland, aber auch in Europa Wohlstand garantieren. Und die sind eben jetzt hochgradig gefährdet. Damit sind eben auch die jungen, kreativen Entrepreneure gefährdet, die wir jetzt in den letzten Jahren endlich mal entdeckt haben, als diejenigen, die auch noch mal in die Zukunft verweisen. Und deswegen machen sich alle schuldig an der nächsten Generation, die sagen, diese Frage interessiert uns gar nicht.
Ja, und die nächste Generation wird ja auch an diesem Thema Corona noch zu knabbern haben, ne? Wenn man allein die Verschuldung ansieht, wenn man sieht, wie Sie gerade angesprochen haben, welche Arbeitsplätze verloren gehen, manche Kinder, die lange nicht in die Schule gehen können, etc. Also das wird ja noch langfristige Auswirkungen haben.
Ich glaube das auch. Und es gibt ja Leute, die behaupten, diese Pandemie würde alle gleicher machen. Das stimmt, jeder könnte krank werden. Aber das stimmt nicht. Ich glaube, dass die Ungleichheit in rasender Geschwindigkeit deutlicher wird. Ich sehe das in der Begleitung unseres 12-Jährigen, der natürlich auch, was die Schule angeht, sich keine Sorgen machen muss. Also seine Eltern achten schon darauf, dass er nicht den ganzen Tag nur Videos guckt, dass der sich gesund ernährt, dass der sich bewegt und dass er in seinen Schulstoffen auch so drin bleibt, dass er gleichzeitig die Sehnsucht nach der Schule behält. Das ist ja auch wichtig. Und jetzt fängt es ja schon an, dass plötzlich Kinder sagen, boah, ich hätte so Lust auf Mathe. Aber es gibt andere Kinder, wo man einfach ganz klar sagen muss, wir wissen gar nicht, was mit denen passiert. Die verschwinden hinter Wohnungen. Da gibt es keine Eltern, die sie schulisch begleiten. Wir wissen nicht, ob die Kinder Gewalt erfahren, ob die gut ernährt werden, um es mal sehr zugespitzt zu sagen. Und zwar nicht in anderen Ländern dieser Welt, sondern im Stadtviertel nebenan. Und das finde ich durchaus sehr beunruhigend, weil auch das digitale Lernen, was jetzt so propagiert wird, natürlich davon abhängt, dass es eine Infrastruktur gibt, dass man ein Tablet hat, dass man weiß, wie man es bedient, dass man in der Lage ist, seinen Tag zu strukturieren, Kinder ermutigt, selber neugierig sich an solche Sachen zu machen. Das ist sehr voraussetzungsvoll, wenn eine Institution Schule wegfällt.
Da haben Sie recht. Jetzt würde ich doch mal gerne neugierig nachfragen nach dem zweiten Gegenstand, das Holz.
Der zweite Gegenstand ist ganz witzig und der ist aus Gold und es ist mein Ehering.
Ja, der Ring. Okay, nehmen wir den zuerst, ja. Was symbolisiert er?
Ich hätte ihn, glaube ich, vor ein paar Wochen noch gar nicht als das Zentralsymbol gewählt. Aber zum einen haben wir gerade einen wichtigen Hochzeitstag und zum anderen merke ich gerade auch in dieser Krise, wie wundervoll es ist, sein Leben mit anderen teilen zu können. Und zwar auf eine Weise teilen zu können, wo man keine gute Performance braucht. Wo man sich nicht erst die Lippen nachziehen muss, damit man gehört wird. Wo man nicht mal als Frau sich besonders gut vorbereiten muss, damit die Kerle im Raum auch zuhören, sondern wo man einfach so ist, wie man ist gerade, mit all den Sorgen, die man hat, aber auch mit den schönen Momenten und dass man jetzt nicht alleine ist. Und diese Einsicht, dass gerade in Krisenzeiten es so wichtig ist, dass man in Beziehungsnetzen lebt. Und der Ehering ist ja rund und symbolisiert dieses Unendliche. Und ich weiß, dass Krisen auch die große Gefährdung bringen, dass viele Beziehungen zerbrechen, weil sie massiv überlastet sind. Aber ich erfahre meine eigene Beziehung und ich sehe das bei vielen, was es bedeutet, jetzt nicht allein sein zu müssen. Und das gilt auch für einen größeren Zusammenhang, für den gesellschaftlichen Zusammenhang, aber auch für andere Kontexte. Und deswegen den Ehering als Symbol, gar nicht für die Ehe, sondern diese Art von Beziehung, der man zutraut, dass sie sehr, sehr belastbar ist. Und Gold ist eben ein sehr belastbares Material.
Man sieht ja in der Krise auch, zumindest geht es mir so, wenn ich auf die Straße gehe, mein persönlicher Eindruck ist, dass die Leute freundlicher sind, dass sie verbindlicher sind. Mir hat letztens sogar jemand mal, als ich keine Hefe mehr bekommen habe, ein Päckchen Hefe geschenkt. Mich hat das wahnsinnig gerührt, weil das in normalen Zeiten nicht passiert. Haben Sie auch den Eindruck, dass es den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch gewissermaßen stärken kann?
Das ist jedenfalls eine Seite und das Verrückte ist ja, dass man durch die Straßen geht und die Menschen gehen einander aus dem Weg und sind trotzdem freundlicher zueinander. Das ist ja eine ganz merkwürdige Erfahrung. In der Distanz ist man vorsichtiger, aber auch zugewandter. Ich würde das genauso teilen und selbst in den sozialen Medien habe ich das Gefühl, jedenfalls in meiner Timeline auf Twitter, dass die Leute freundlicher zueinander sind, eher zuhören, auch eher versuchen, es den anderen mal leichter zu machen, anstatt sofort mit so einer verbalen Zornesröte aufeinander einzudreschen. Und ich sehe auch, wie plötzlich sowas wie Nachbarschaft relevant wird. Also wenn man so eine bestimmte Art von Lebensstil hat, interessiert einen oft gar nicht, was so in der Umgebung passiert. Das war mein Berliner Leben. Man wohnt irgendwo und dann kennt man vielleicht noch die Nächsten im Haus, aber drei Häuser weiter kennt man keinen mehr. Und alles, was ich höre, ist, dass sich das gerade ändert. Und dass Leute auch mal fragen, Mensch, ich habe den so lange nicht gesehen, geht's denen gut? Inklusive dieses ja netten norddeutschen Zurufs bleibt negativ. Das ist für gerade so für ostfriesisch oder norddeutsch geprägte Geister irgendwie so eine ganz schöne Art, so leicht trocken, ironisch mit dieser Situation umzugehen. Ich erlebe eine große Hilfsbereitschaft auch von Leuten, die mich zum Beispiel anrufen und sagen, ja, Frau Bischöfin, kann ich irgendwas tun? So. Ich bin gerade 65, ich habe Zeit, ich habe Geld, kann ich mich engagieren? Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Man muss allerdings sagen, dass das auch eine Kehrseite hat, denn natürlich steigt auch die Zahl der Leute, die über Verschwörungstheorien Ängste entwickeln und auch die übelsten Dinge verbreiten und vermutlich auch fürchten. Wie das ausgeht, weiß ich nicht, aber ich bin eigentlich optimistisch und ich glaube ja im tiefsten auch, dass Menschen jetzt nochmal in anderer Weise aufeinander angewiesen sind, das hilft auch.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ich erlebe das übrigens auch in Unternehmen. Ich habe gerade heute mit jemandem gesprochen, der ein Architekturbüro hat. Das sind so 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, der als erstes nicht überlegt, wie kann ich schnell meine Leute loswerden, sondern als erstes überlegt, Mensch, da sind junge Architektin mit Familie bei, da sind junge Leute, die habe ich gerade eingestellt. Was kann ich eigentlich tun? Was können wir tun, damit wir als Büro, als Unternehmen zusammenbleiben?
Und was machen die?
Diejenigen, denen dieser Laden gehört, das sind 4, verzichten auf Einkommen, gehen an ihre Rücklagen und die jungen Leute verzichten auf die Hälfte ihres Gehalts. Und so können sie eben doch erstmal jedenfalls die nächsten 3 Monate, wie es aussieht, die nächsten Projekte angehen und so über diese Krise kommen. Und das ist gerade für ganz junge Leute auch eine interessante Erfahrung mit Chefs oder Chefinnen.
Das stimmt. Glauben Sie denn, oder vielleicht anders, wie können wir uns diese positiven Seiten, die wir jetzt beobachten, über die Krise, die ja hoffentlich irgendwann auch mal wieder sich normalisiert oder die wieder abnimmt, wie können wir das rüber retten?
Ich glaube schlicht, indem wir uns das erzählen. Das fällt uns Deutschen ja ganz besonders schwer. Wir werden uns am Schluss sicher an alles erinnern, was schiefgelaufen ist. Und dafür braucht es im Grunde Narrative. Es braucht Leute, die den festen Willen haben, diese anderen Geschichten weiterzuerzählen und dann auch Gruppen, die es medial können, die fest entschlossen sind, sich an diese großen Zeichen von Zuversicht, Hoffnung, Zusammenhalt, auch an diese unfassbar vielen guten Ideen von einfacher Nachbarschaftshilfe bis zu technologischen Ideen zu erinnern. Das muss man sich, glaube ich, vornehmen. Das muss man tun. Dafür braucht es eine Praxis. Dafür braucht es Leute, die es medial auch können. Dafür braucht es Leute, die diese Geschichten sammeln.
Ja, dann tun wir hier schon den ersten Schritt dazu.
Das stimmt, zum Beispiel. Zu Podcasts.
Genau, genau. Zuversicht. Was ist denn Ihr dritter Wert? Sie haben ein Holz dabei, das wie ein Stein aussieht. Was steckt dahinter?
Also das ist ein Fundstück und dieses Fundstück mag ich so besonders, weil man an diesem Fundstück, das sehr schwer aussieht und in der Hand ganz leicht ist, zeigen kann, dass im Grunde fast alles im Leben zweideutig ist, ambivalent, nicht so ist, wie es scheint, im Guten wie im Schlechten. Und ein Sinn für diese Zweideutigkeit oder Mehrdeutigkeit der Dinge und des Lebens, das finde ich in Katastrophen oder Krisensituationen besonders wichtig, weil es legitim sein muss, dass es auch Momente purer Freude oder des Vergnügens gibt oder des Gelächters. Und gleichzeitig auch legitim sein muss, dass man verzweifelt ist und gar nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und dieses Etwas, das eben aussieht wie ein schwerer Kieselstein und so ganz leicht wie ein Balsaholz ist, auch mit so Einkerbungen, das erinnert mich daran, weil es auf so eine sinnliche Weise diese Zweideutigkeit im Leben zeigt. Und ich finde, zu einem guten Wertekanon gehört ein Umgang mit dieser Zweideutigkeit. Und sich das auch zuzutrauen, in jeder Situation nochmal zu überlegen, gibt es auch eine andere Perspektive?
Gibt es eine Situation, wo Sie das selbst erlebt haben, wo Sie mitten in dieser Zerrissenheit gesteckt sind?
Also ich habe eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat. Ich bin ja in Niedersachsen und auf meinem eigenen Territorium gibt es einen Demenzstift, wo es sehr, sehr viele Tote gegeben hat in den letzten Wochen, weil der Coronavirus da eingeschleppt wurde. Man weiß gar nicht genau wie. Und das ist eine Geschichte, die mich zutiefst zerstört hat, weil man da merkt, was das bedeutet, wenn dieses Virus bei den Schwächsten wütet, die oft eher 90-jährig sind. In dieser Situation hat mir dann aber jemand erzählt, dass eine junge Seelsorgerin, die keine Familie hat, in ein anderes Altenstift eingezogen ist, mit Sack und Pack, auf Freizeit verzichtet, einfach in eins dieser Zimmer gezogen ist, damit sie das Virus nicht einschleppt in ihre Einrichtung, wo sie diese Menschen seelsorgerlich begleitet. Und diese Nachrichten kamen an einem Tag. Und da weiß man ja gar nicht, was ist die Gefühlsregung, die man zuerst hat, dass eine noch nicht 30-jährige junge Pastorin beschließt, in den nächsten Wochen ziehe ich dazu diesen alten Menschen, damit ich die begleiten kann, weil sie sonst ein Zutrittsverbot gehabt hätte. Oder dieses hilflose Reagieren auch der Pfleger und Pflegerinnen, für das ganz entsetzlich ist, auch für die Leitung dieses Hauses zu sehen, wie da in 3 Tagen 20 alte, demente Menschen einfach in kürzester Zeit versterben.
Ja, das sind die Auf und Abs des Lebens. Gibt es dann auch manchmal Situationen, wo zwei Werte sozusagen gegeneinander in Ihnen wirken oder gewirkt haben, wo Sie sagen, das war einfach schwer abzuwägen? Manchmal ist es ja auch so, dass Werte im Konflikt zueinander stehen.
Das gehört auch mit zu dieser Ambivalenz und das erlebe ich schon sehr stark. Nicht nur intellektuell, weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und auch sehr politisch, sondern ich bin mit einem Verfassungsrechtler verheiratet. Und wir nehmen ja in dieser Krise massive Freiheitseinschränkungen in Kauf. Und es klingt erstmal abstrakt, aber für mich bedeutet das zum Beispiel, dass wir unsere Kirchen nicht öffnen können. Und das ist für jemand, die Sonntag für Sonntag mindestens einmal, eher zweimal in Gottesdiensten präsent ist, wirklich schwer auszuhalten. Also der ungebügelte Talar und das Amtskreuz, die hängen da jetzt schon seit langer Zeit. Und dieses Kollidieren von der Einsicht, dass das richtig ist, und diesem Gefühl, wie kann ich mir das verbieten lassen? Die Religionsfreiheit stemmt sich da oder mein Impuls auch, auf meine Freiheitsrechte nicht verzichten zu wollen, gegen die Einsicht, dass dieser Verzicht hoffentlich Leben rettet. Und das ist so eine Kollision, die ist nicht nur theoretisch so, sondern die wird für mich an dieser Stelle ganz praktisch. Ich wohne direkt neben einer sehr großen, wunderbaren Kirche hier in Hannover, wo Leibniz begraben ist, der große Freiheitsdenker. Und ich gehe an dieser Kirche vorbei, ich habe natürlich den Schlüssel und diese Kirche ist verschlossen. Und das ist eine Art von Freiheitseinschränkung. Das fühlt sich fast wie ein Berufsverbot an und trotzdem ist es richtig.
Was werden Sie in Ihrer ersten, im ersten Gottesdienst, der wieder physisch stattfinden können, was wird das Thema sein?
Das weiß ich noch gar nicht. Vielleicht ist es ein Gottesdienst ohne Predigt mit sehr, sehr viel Musik. Und zwar groß und viel und laut. Also unbedingt der Knabenchor Hannover, in dem mein Sohn singt. Lauter kleine Jungs, die super gut singen, ganz eng aneinander stehen und den Altarraum füllen mit ihrer Kraft und Präsenz und ihrer Leidenschaft und ihrer Freude am Leben und an der Musik.
Hervorragend. Das schließt ja wunderbar den Bogen zu unserem ersten Wert, nämlich der Musik und ja der Lebensfreude, die Sie damit verbinden. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Bahr. Also ich fand es ein wunderbares Gespräch und ich hoffe, wir können dazu beitragen, dass dass wir viel Positives aus dieser Krise mit in die Zeit nach der Krise mitnehmen.
Das hoffe ich auch. Es hat mir großen Spaß gemacht und war deswegen auch schon so ein Highlight dieses seltsam gemischten Tages.
Wunderbar, vielen Dank.
Dankeschön.
Das war die zweite Folge von Werte und Leadership. Das nächste Mal sprechen wir mit einem der jüngsten Vorstandschefs in einem deutschen DAX-Unternehmen. Wir sprechen mit einem Chemiker. Wir sprechen mit Markus Steilemann, dem CEO des Kunststoffherstellers Covestro. Ich bin schon sehr gespannt, welche Werte und welche Gegenstände er für uns im Gepäck hat.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.